Am 9. November 1989 ist unser Revolutionsbaby, wie wir es in der Familie nennen, die Tochter meines Bruders geboren. Und wie jeden Tag habe ich um 7:30 aktuelle Kamera und um 20 Uhr die Tagesschau geguckt, um wenn möglich irgendwie auf dem Laufen zu bleiben. Und habe natürlich diese berühmte Pressekonferenz mit Herrn Schabowski erlebt und habe es so verstanden für mich, dass es die nächsten Tage deutlichste Reiseerleichterungen geben könnte, aber nicht im Ansatz eines Millimeters die Ereignisse, die dann in der Eigendynamik entstanden. Hab das also zur Kenntnis genommen und bin dann, da das Revolutionsbaby geboren wurde, mit meinem Bruder in die Gosenschenke und wir haben dort seine Vaterschaft gefeiert. Und noch während wir dort saßen, es gab ja dort kein Radio oder Fernsehen, kamen Leute in die Gose und verkündeten, die Mauer wäre offen und sie würden jetzt losfahren und würden versuchen, über die Grenze zu kommen.
Wir sind das Volk. Der Podcast über die friedliche Revolution 89.
Matthias Waschitschka wohnt heute in Halle an der Saale. In der Stadt im Süden von Sachsen-Anhalt hat er auch vor 35 Jahren gelebt. Im Sommer und Herbst 1989.
Während es damals im nahen Leipzig rumorte und sich immer mehr Menschen zu Friedensgebeten in und an der Nikolaikirche trafen, da blieb es in Halle nach außen hin scheinbar ruhig.
Doch im Hintergrund organisierten junge Leute eine Demonstration. Die war nicht folgenlos.
Wir haben uns mit Matthias Waschitschka getroffen, um zu erfahren, wie ihre Idee, die so ein bisschen wie ein Geheimplan von Halle an der Saale klingt, in die Tat umgesetzt wurde. Denn Waschitschka war einer der Anstifter.
Wir sind die Journalisten Pierre Gemlich und Björn Menzel und wir wünschen viel Spaß beim Hören.
Dann kam mir die vielleicht geniale Idee, dass wir uns in ein Café in Halle setzen, was gut frequentiert ist und von dem wir annehmen konnten, dass von dort die Information nach außen getragen wird und uns in dieses Café setzen und ganz bewusst in einer bestimmten Lautstärke, sodass die Nebentische wahrnehmen konnten, über was wir uns darüber unterhalten, dass wir gehört hätten, dass auch eine Unterstützungsaktion für Leipzig am Montag in Halle stattfinden soll, um 17 Uhr an der Marktkirche. Und wie sich später rekonstruieren ließ, auch vor allen Dingen über die Gespräche direkt mit den Hauptamtlichen, hat diese Idee genau so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Nach dieser Erzählung in dem Café ging es wie ein Lauffeuer als Gerücht aus dem Café raus und ist über welche Wege auch immer weiter gegeben worden.
Matthias Waschitschka ist damals Mitte 20 und er arbeitet als Facharbeiter in einer wissenschaftlichen Bibliothek in Halle. Seine Familie stammt aus dem Eichsfeld, ist katholisch geprägt. Er selbst wird getauft und wächst mit einer gewissen Staatsferne auf, wie er es sagt. Nicht ohne Folgen.
Die ersten Auseinandersetzungen fingen mit 15, 16. Ich war mittlerweile ja gewechselt, damals die EOS, erweiterte Oberschule. Und das war die Zeit, wo sich für mich die ersten Fragen stellten und wo auch die Besuche und der Kontakt in die junge Gemeinde, offene Jugendarbeit um den hier in Halle sehr wichtigen Diakon Lothar Rocher und die entsprechenden Werkstätten und Lesungen stattfanden. Also das war 15, 16 und wie ich auch später aus meiner Akte rekonstruieren konnte, wurde dort schon die ersten Berichte über entsprechende Aktivitäten meinerseits in der EOS abgefordert und von systemkonformen Lehrern der Stadtsicherheit als Beurteilung zur Verfügung gestellt, lange im Vorlauf noch, bevor es dann später zur vertieften Beobachtung durch die Stadtsicherheit kam.
Die Staatssicherheit versucht, den Jugendlichen als Spitzel, als inoffiziellen Mitarbeiter anzuwerben. Außerdem wird Waschitschka verboten, nach Berlin zu fahren. Diese Versuche, ihn einzuengen und für den Staat einzuspannen, führten bei dem Jugendlichen dazu, sich gegen den Staat zu engagieren. Er gründet später die Umweltbibliothek Halle unter dem Dach der Kirche mit. wie wir aus anderen Folgen schon wissen, ein wichtiger Ort für Gegner des Staates. Bei einer ihrer Aktionen angeln sie an der Saale. Damit wollen sie darauf aufmerksam machen, wie verseucht der Fluss ist. Wasitschka beteiligt sich auch an der Überwachung der Kommunalwahl im Mai 1989, um Wahlbetrug der Staatspartei SED nachzuweisen. Die Hallenser verfolgen sehr genau, was im nahen Leipzig passiert. Vieles davon haben wir in den vorherigen Folgen dieses Podcasts bereits erzählt.
Das, was von Leipzig zu uns rüberschwappte, ist hier auf sehr offene Ohren gestoßen. Wir waren natürlich vernetzt, nicht nur nach Leipzig, sondern auch in die Umweltbibliothek nach Berlin. Es gab Treffen der offenen Jugendarbeit. Und genau dieser Kontakt und genau das Erleben des Aufwachsens, des Widerstandes um die Nikolaikirche in Leipzig war das, was mich, was uns zu der Aktion am 9. Oktober hier in Halle getrieben hat. Als Leipzig aufwuchs, für uns wahrnehmbar und mittlerweile auch schon reflektiert über die Westmedien, ist bei mir ein Schalter umgelegt in dem Sinne, dass ich mich mit einem sehr vertrauten Freund getroffen habe und wir uns gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir zum Demonstrationstourismus alle nach Leipzig machen und das dort mit unterstützen, sondern wir müssen die Flamme des Widerstands an verschiedenen Stellen zünden. Wir müssen parallel zu Leipzig mit genauso öffentlichkeitswirksamen Aktionen und dadurch Leipzig unterstützen und nicht direkt nach Leipzig fahren.
Er und sein enger Freund Roberto Ender planen, die Aktionen in Leipzig mit einer Demonstration in Halle zu unterstützen. Diese soll auch am 9. Oktober stattfinden, genau wie die in Leipzig. Das ist übrigens die, die später als die große Montagsdemo berühmt wird, deren Bilder um die Welt gehen. Für die Demo in Halle malen sie in der Küche von Roberto Ender ein riesiges Plakat. Darauf steht:
Schweigen für Leipzig, Schweigen für Reform, Schweigen fürs Hierbleiben.
Hierbleiben, weil Halle von der Ausreisewelle nach Westdeutschland schwer getroffen ist. Um die Demo bekannt zu machen, überlegen sich die beiden einen Trick. Denn sie wollen, dass der Termin bekannt wird und sie beide als Ideengeber nicht auffliegen, um nicht verhaftet zu werden. Dazu setzen sie sich in ein Café und reden über die geplante Aktion so laut, dass es auch an den Nachbartischen gehört wird. Das ist das, was er am Anfang dieser Folge schildert. Doch ganz so glatt lief es dann nicht ab.
Natürlich, wie erwartbar, kam die Information auch bei der Staatssicherheit an und dann geschah eine offensichtlich sehr spezielle hallische Reaktion, nämlich dass die hier Verantwortlichen die Gewaltvariante gewählt haben. Soll heißen, ich bin gar nicht zum Markt gekommen, sondern bin vorbeugend schon in der Leopoldina am Nachmittag zur sogenannten Klärung eines Sachverhalts abgeholt worden. War dann, wie sich später herausstellt, der allererste in dem Zuführungsstützpunkt, in dem es dann später gruselige Szenen gab. Roberto ist mit dem Plakat zur Marktkirche gekommen und dort waren all die Menschen, die den Mut hatten, nach Hören des Gerüchtes dort anwesend zu sein. Aber die hallische Variante war dann doch die eher chinesisch angehauchte. Das heißt, Mannschaftswagen mit uniformierten Knüppeln, Hunde waren dort, haben die Leute an der Kirche zusammengetrieben. Ich kann das nun alles nur aus zweiter Hand, aus Berichten.
Die Angst, die bei Wasitschka und seinen Mitstreitern immer mitschwingt, ist, dass der Staat mit Waffen und Panzern gegen Demonstranten vorgeht. So wie in China im Juni 1989 geschehen. Die chinesische Lösung, von der er spricht. Wasitschka ist schon vor der Demo verhaftet worden. Wenn auch, wie sich später herausstellt, der Staat nicht weiß, dass er einer der Anstifter ist. Der junge Mann wird vorbeugend festgenommen. Und obwohl er nun in Haft sitzt, bekommt er mit, dass an dem Tag in Halle etwas passiert.
Ich bin dort erstmal in eine Einzelzelle gekommen und die ersten Verhöre, in denen man versucht hat rauszukriegen, was ich über diese konterrevolutionären Aktionen auf dem Markt heute wüsste. In den Stunden der immer wieder Rückführung in die Zelle und den zwischendurch stattfindenden Einzelvernehmungen, habe ich aber dann akustisch wahrgenommen, dass im Hof LKWs vorfuhren und schreiend von dem Bewachungspersonal die Leute aufgefordert wurden, die LKWs zu verlassen. Und als ich diese Schreie und Aufforderungen unten auf dem Hof während meiner Vernehmung, hatte ich sehr, sehr große Angst, dass es doch jetzt zu einer gewaltsamen Niederschlagung mit entsprechenden Konsequenzen gekommen ist. Als man mich dann entlassen hat und zum Tor geführt hat, habe ich im Hof die Leute in offenen Garagen, in der Absperrbändern, in der Kälte der Nacht dort stehen sehen, die ich vorher akustisch beim Abspringen von den LKWs ja schon gehört hatte. Und die dann offensichtlich in Einzelverhören noch befragt wurden.
Als er die Haft verlässt, ist die Demo längst vorbei. So schnell wie möglich ruft er bei seinen Eltern an, um herauszufinden, was genau auf dem Marktplatz passiert ist. Denn seine Eltern wollten auch dorthin. Auch seine Mitstreiter befragt er natürlich.
Habe zumindest eine gewisse Beruhigung erfahren, indem sie mir dann berichtet hatten, dass es zwar den Gewalteinsatz und dass sie weggeknüppelt wurden, in die Kirche getrieben wurden, aber dass kein Schusswaffengebrauch, geschweige denn Panzer oder ähnliches, auf dem Markt gewesen sind. Nach den Erzählungen sind die Leute, also so wie wir das Gerücht auch verbreitet hatten, gegen 17 Uhr an der Stirnseite der Marktkirche gewesen. Das Plakat hing auch, Roberto hat es also hinbekommen. Und es war schon massives Aufgebot an Polizeiuniformierten, so in den sogenannten Kampfgruppen. Und es wurde mit massivem Polizeieinsatz, wurden die Leute zusammengedrängt beziehungsweise auf die LKWs verladen und dann, die nicht abtransportiert wurden, eben auch durch die Schutzversuche der Pfarrer der Marktkirche, konnten dann in die Marktkirche selber Zuflucht suchen und konnten dann dort später unter Kontrolle einzeln die Marktkirche verlassen.
Während in Leipzig der Abend von beiden Seiten, also von Seiten der Demonstranten und von Seiten des Staates, ohne Gewalt abläuft, ist es nur 40 Kilometer entfernt in Halle ganz anders. Hier folgen die Behörden den Anweisungen des damaligen DDR-Staatsoberhauptes Erich Honecker. Der befiehlt, Krawalle von vornherein zu unterbinden, egal wie. In Leipzig laufen 70.000 Menschen friedlich über den Innenstadtring. In Halle versammeln sich etwa 400 auf dem Markt. Fast 40 werden verhaftet, auf LKWs gestoßen und abtransportiert. Wir wollen wissen, warum der 9. Oktober in Halle so anders verläuft als der im benachbarten Leipzig.
Genau wissen kann ich vielleicht nicht sagen, aber unsere Erklärung war, die hier in Halle Verantwortlichen, insbesondere der damalige Bezirkschef und der hier in Halle damals verantwortliche Bezirkschef der Stadtsicherheit, waren als Hardliner bekannt, auch innerhalb der Kaste der SED. Und möglicherweise hat man hier in einer lokalen Entscheidung und vielleicht auch in der Hoffnung, sich Sporen in Berlin zu verdienen, weil man die friedliche Leipzig-Variante mit Gewandhausverhandlungen und alles, was es dort gegeben hat, eben nicht gewählt hat, vielleicht von Halle noch roten Funken zu entzünden. Das wäre so meine Erklärung, dass es einfach hier im Bezirk Halle die Fraktion der SED und der Staatssicherheit doch mehr die Sympathisanten der Hardcore-Variante und am 9. eben den Versuch gemacht haben.
In Halle finden nach diesem Abend der Gewalt vom 9. Oktober weitere Proteste statt, genau wie in Leipzig. Schon 2 Wochen später zum Beispiel, da sind mehr als 7.000 Menschen auf der Straße, friedlich und ohne Gegengewalt vom Staat. Aus Sicht von Matthias Waschitschka ist das Aufbegehren von Halle ein Mosaikstein der friedlichen Revolution.
Halle war ein Mosaikstein in der Oppositionsbewegung der DDR mit dieser Besonderheit, die ich auch aus einem anderen Punkt der DDR so nicht kenne, dass parallel zur friedlichen Zehntausenden in Leipzig noch mit einer Gewaltvariante versucht wurde zu unterdrücken.
An vielen Orten in der damaligen DDR regt sich Widerstand gegen die Oberen. Nach Plauen waren wir nun in Halle.
Vielen Dank, Matthias Waschitschka, für das Gespräch. Und wir bedanken uns auch beim Verein Zeitgeschichten aus Halle, der uns bei dieser Folge geholfen hat.
Wir wollen für diesen Podcast noch weitere Orte besuchen, auf denen der Fokus beim Thema friedliche Revolution nicht so stark liegt, wie auf Leipzig oder Berlin. Und in der nächsten Folge reisen wir dafür nach Dresden.
Vielen Dank fürs Hören. Liken und abonnieren Sie diesen Podcast gern Und jeden Monat gibt es eine neue Folge, kostenlos, überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und wir freuen uns über Anregungen und Feedback, gern per Mail an presse.neuigkeit@gmail.com.
Bei dieser Folge gibt es übrigens noch einen kleinen Bonus. Matthias Waschitschka hat uns am Ende unseres Gespräches gebeten, das Mikrofon noch einmal anzuschalten. Er hat uns erzählt, wie er noch in der Nacht vom 9. November von Halle aus in den Westen gefahren ist.
Also ich bin nach Hause gekommen, habe die Tanzenden auf der Mauer gesehen, habe meine Eltern angerufen und habe gesagt, ruft morgen der Leopoldina an, ich kann morgen nicht auf Arbeit, das ist Weltgeschichte, ich muss mir das selber angucken. Aber ich will nicht nach West-Berlin, da ist das alles klar, die tanzen auf der Mauer. Wir haben Verwandtschaft im Eichsfeld. Ich will an die innerdeutsche Grenze, will da nur mal kurz über die Grenze Kaffee trinken und komm wieder. Mama, mach dir keine Sorgen, sag nur der Leopoldina Bescheid. Aber ich versuche jetzt irgendwie an die Landesgrenze zu kommen. Und dann habe ich mich von einer Freundin rausfahren lassen auf die Transitstrecke. Und meine Idee war, irgendein Westfahrzeug davon zu überzeugen, mich mitzunehmen an die Grenze, dass ich meinen Kaffee trinken kann und dann wieder nach Halle zurückkommen. Und während meiner Suche nach irgendeinem bundesdeutschen Fahrzeug, was mich mitnimmt, was mir nicht gelungen ist, bin ich dann in meiner ganzen Verzweiflung zu dem Tankwart gegangen und habe gesagt, hast du irgendeine Idee, wie ich jetzt hier auf der Transitstrecke ins Feindgebiet komme? Da vorne, da sind welche, die sehen aus wie du. Da standen drei Leute, die ich kannte, die wie ich in der Gose gesessen haben, völlig unabhängig von mir, dieselbe Idee hatten, das Ding noch live erleben zu wollen. Und da habe ich dann gesagt, gut, ich wollte zwar nicht jetzt auf die Mauer nach West-Berlin, aber jetzt seid ihr hier, ihr habt dieselbe Idee und saßt vorhin mit mir in der Gose. Na, dann komme ich jetzt mit euch mit und dann gucke ich mir das in Berlin an. Und dann bin ich in das Auto rein und dann sind wir losgefahren. Und immer war die Angst noch, die Russen kommen raus, die chinesische Lösung, die schießen die noch alle weg. Und dann kommt dieser Abzweig, Drei Linden, wo du als Ostdeutscher, wenn du da drauf gefahren bist, haben sie dich ja schon weggefangen. Wir haben natürlich andere mit Ostkennzeichen auch gesehen, die gefahren sind. Und habe ich noch gesagt, lass die überholen, lass die vor uns fahren. Weil wenn sie noch schießen, wenn jetzt der Schießeinsatz kommt, dann schießen sie zuerst auf die, weil wir sind an zweiter und dritter Reihe. Und dann auf einmal eine ganz lange Autoschlange. Und ich saß da drinnen und sah da vorne, irgendwo am Ende dieser ganz langen Autoschlange war sowas wie ein Grenzübergang, was man ja nicht kannte, was ich dachte, dass es der Grenzübergang ist, dass dahinter der Westen ist. Und habe zu meinen Freunden gesagt, pass auf, ich halte das jetzt hier nicht aus, ich kann nicht in dem Auto sitzen bleiben und warten, bis wir da vorne, ich gehe jetzt davor, ich muss mit den Grenzern reden, gestern hätten die mich noch erschossen, jetzt winken die da vorne die ganzen Trappis durch. Und da bin ich nach vorne gelaufen zu dem Grenzer. Und habe zu dem gesagt, was ist denn jetzt mit dir? Wie geht's denn dir jetzt? Gestern hättest du mich noch erschossen, jetzt winkst du hier die ganzen Autos durch. Und da sagt er wortwörtlich zu mir, mehr Kläge jetzt. Also er hat mehr zu tun, er hat mehr Arbeit, mehr Kläge jetzt. Gut, und ich sage, du kannst abstempeln, ich will gleich rüber. Nein, zu Fuß geht das nicht, ich muss zurück zum Auto, ich kann das nur, das ist noch nicht, hier kommt noch mal Niemandsland, das ist noch nicht der Westen. Irgendwann waren wir dran, den Ausweis habe ich heute noch mit dem Stempel von der Nacht in Trewitz. Ich weiß noch ganz genau, es ist auch heute noch zum Teil genau in derselben Architektur, in denselben Farben da. Und ich habe jedes Mal Gänsehaut, wenn ich heute nach Berlin fahre. Drei Linden, diese roten Gebäude, dieser Berliner Bär, der dort steht. Und auf der Straße ein Strich, der die wirklich geografische Grenze markiert hat. Und unabgesprochen, völlig unabgesprochen, hat der Fahrer des Autos dort angehalten. Wir sind ausgestiegen und haben spontan angefangen zu tanzen um das Auto. Haben auf das Dach getrommelt, haben getanzt vor Freude und haben das alles nicht begriffen.
Dies ist ein Podcast der Stiftung Friedliche Revolution Leipzig. Er wird von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Die Stiftung betreut im Auftrag der Stadt Leipzig das Projekt rund um die Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals. Das Projekt wird gemeinsam gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, den Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig.